Matthias Bob mit dem Rufzeichen Delta Delta 1 Uniform Sierra wohnt in der Stadt Emmendingen, nahe Freiburg. Von hier aus tritt er über eine besondere Sparte des Amateurfunks, dem Satellitenfunk, mit der Welt in Kontakt. Und wenn es ein funktechnisch ins Weltall zieht, dann ist das unsere Erde umkreisende Weltraumlabor ISS, die International Space Station, nicht weit. Und auch diverse Satelliten, die von Amateuren selbst gebaut wurden. Unser Mitarbeiter Horst Garbe, Delta Kilo 3 Golf Victor aus Waldkirch, hat sich mit dem Spezialisten für Satellitenfunk und Weltraumkommunikation einmal näher unterhalten.
Ich begrüße Diplom-Ingenieur Matthias Bob, DD1OS. Es gehen Gerüchte um, dass deine Frau schuld dran sein soll, dass du dich sozusagen ins Weltall entwickelt hast. Ist das so?
Meine Frau?
Sowas habe ich auf deiner Webseite gelesen.
Ja, ich habe tatsächlich hier mal zu Weihnachten von meiner Frau ein Teleskop geschenkt bekommen, als ich dann so in die Sterne geschaut habe und dabei natürlich auch viele Satelliten gesehen habe, dachte ich, Mensch, wäre doch eigentlich mal cool, vielleicht nicht die ISS zu beobachten, sondern auch Funkbetrieb mit der ISS zu machen.
Wie kam man denn zum Amateurfunk?
Ich habe mit 14 Jahren die Amateurfunklizenz damals gemacht, 1979. Wir haben irgendwann einmal zu Weihnachten zwei kleine CB-Funk-Handfunkgeräte geschenkt bekommen, mein Bruder und ich. Und dann haben wir miteinander gefunkt und plötzlich haben wir gehört, da gibt es ja noch andere. Und so kam dann Kontakt mit jemandem in der Nachbarschaft auf und der war schon recht aktiv und hat sich dann für einen Amateurfunkkurs angemeldet. Der war schon erwachsen und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich mit und dann die Lizenz gemacht Ende 79.
Was macht die Sternenguckerei zusammen mit dem Amateurfunk?
Die Sternenguckerei kam deutlich später. Ich habe also, wie gesagt, 79 Lizenz gemacht und war dann schon einige Jahre aktiv. Dann kam während meinem Studium in Kaiserslautern, haben wir in der Clubstation in Kaiserslautern eine Satellitenanlage aufgebaut. Also das habe ich initiiert und im Wesentlichen gestaltet. Und dort haben wir uns dann eine schöne Oskar-Satellitenanlage aufgebaut. Das heißt so etwa 85, 86 war das dann etwa. Und in der Zeit habe ich dann auch zu Hause mir eine kleinere, aber auch gute Satellitenanlage aufgebaut. Und so haben wir dann eben über Oskar 10, 13, 40 über die verschiedenen Satellitenbetrieb gemacht.
Man musste doch sicherlich ein sehr aufwendiges Antennensystem installieren, was dann da mitzieht.
Ja, das ist richtig. Also die sogenannten LEO-Satelliten, die niedrig umlaufenden, dort kann man auch mit Rundstrahlantennenbetrieb machen, aber für die hochelliptischen, wie damals Oskar 10, 13, 40, dort brauchte man Richtantennen, die man nachführt. Am Anfang war das noch so, dass ich von Hand tatsächlich Azimuthenelevationen von Hand nachgeführt habe mit den Rotorsteuergeräten. Später habe ich dann natürlich auch mir eine Rotorsteuerung mit dem Rechner gebaut und dann erste eigene Satellitentracking-Programme geschrieben, um das zu automatisieren. Heute mittlerweile über Oskar 100. Dort ist natürlich so, dass man dadurch, dass es ein geostationärer Satellit ist, die sehr viel bequemer hat. Das heißt, man richtet die Antenne einmal aus und damit kann man dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche darüber Betrieb machen.
Es gibt ja die ISS, die International Space Station. Da geht es also um die ARIS und das ist die Amateur Radio on International Space Station Organisation und da bist du auch verbandelt mit?
Tatsächlich ja, aber ich arbeite mit der ARIS zusammen in mehreren Arten. Letztes Jahr in den beiden Schulkontakten in Heilbronn und Künzelsau, die habe ich zusammen mit Freunden durchgeführt. Alexander Gerst kommt ja aus Künzelsau, von daher war das natürlich ein besonderes Highlight, das hat ihn auch gefreut. Ansonsten bin ich in dem Bodensegment für die Raumstation ISS und zwar, wenn die Fernsehsignale aussendet. Das sind wir in Europa so Größenordnung 7 Stationen und wir empfangen jeweils das Signal, was die ISS aussendet, setzen das dann, streamen das auf einen Server in England und dort wird dann der komplette Stream zusammengebaut. Das sind nur Live-Bilder, nichts aus der Konserve auch, weil bisher läuft da auch gar kein Rekorder, sondern es sind Live-Bilder. Allerdings ist es so, dass der Sender leider seit Ende letzten Jahres ausgefallen ist. Er ist momentan am Boden, wird gerade repariert und soll ja Anfang nächsten Jahres wieder hoch, sodass wir spätestens bis Mitte 2020 wieder ein Live-Bild haben, was natürlich insbesondere bei Schulkontakten sehr schön ist, wenn die Schüler dann bei so einem ARIS-Kontakt mit dem Astronauten reden und sie können ihn gleichzeitig sehen, ist natürlich ein besonderes Highlight.
Es fasziniert ja, dass die Raumfahrer befragt werden können in einem Interview durch Schüler. Wie geht das?
Es gibt tatsächlich auch manchmal den Ansatz, dass die Schulen selbst die Initialzündung haben und dann entsprechend auf die Funkamateure zukommen. Und die große Belohnung ist nach dem Kontakt, wenn der funktioniert hat und man schaut in die Augen der Schüler und die freuen sich natürlich dann wie die Schneekönige, wenn das entsprechend funktioniert. Was man erwähnen sollte, die ARIS ist ja eine Organisation von auch Funkamateuren, die das alles in der Freizeit organisieren. Wenn jemand dort denen was Gutes tun möchte, dann vielleicht auch mal eine kleine Spende an die ARIS, weil zum Beispiel auch jetzt diese DATV-Sender, die jetzt wieder installiert werden, das wird alles aus dem Privatbudget finanziert.
Und jetzt wollen wir das Experiment mal durchführen, ob man denn wirklich auch über den Satellit kommt.
Natürlich gehört als erstes dazu, erstmal zu hören und schauen, was an Betrieb da ist und welche.
Es gibt was zu hören, ne? Pass auf. Also da spricht schon jemand.
Und jetzt schaue ich mal, ob ich eine freie Frequenz finde.
Eigentlich verstehe ich es als Nicht-Profi so, dass ich ja einfach nur auf einer Frequenz bin, dann da hochrufe. Du sprichst von mehreren Frequenzen.
Wir haben hier ein Passband, also einen Transponder. Der Downlink ist ungefähr 250 kHz breit. Und innerhalb dieser 250 kHz können jetzt natürlich viele Schmalband-Sprechfunkverbindungen stattfinden. Wir können auch digitale Datenübertragung machen, wie SSTV, also Slow Scan Television, analog oder digital.
Jetzt sind wir mal gespannt, ob wir einen Kontakt hinbekommen.
Ja, Zulu Sierra 6, Yankee India, Delta Delta 1, Uniform Sierra. Hello, Gary.
Okay, very, very nice signal as usual. Delta Delta 1, United Sierra. Zulu Sierra 6, Yankee India, calling from near Johannesburg. Very good morning to you again, Matthias. And good morning to your guests in the radio station. We also have another friend, old man Ed, Papa Alpha 1 Echo Whiskey. He's in Holland, so I will pass it back to Ed.
Zulu Sierra 6, Yankee India, and Delta Delta 1 Uniform Sierra. This is Papa Alpha 1 Echo Whiskey. My name is Ed, Echo Delta, and my location is in the southern part of the Netherlands. Very good signal over the QO100 satellite.
Wenn man das alles so hört, ist das für jedermann eigentlich machbar oder ist der Aufwand sehr groß?
Man muss nicht unbedingt einen Computer verwenden. Man kann das alles auch noch mit analoger Technik machen. Es ist sehr hilfreich, einen Computer zu verwenden, weil man heutzutage dann damit eben auch eine Spektrumsdarstellung hat, ein Wasserfall-Display. Das heißt, man sieht sofort, wo auf dem Transponder irgendwo Aktivitäten sind und kann natürlich dann sehr leicht dorthin abstimmen. Aber es ist grundsätzlich auch möglich, das alles noch mit Analog-Funkgeräten zu realisieren.
Was war denn so das spektakulärste Erlebnis auf einem Satelliten?
Ein Highlight für mich war mit dem Vater der Amsat DL mit Dr. Karl Mainzer auch ein QSO zu haben hier auf dem Transponder.